Ja, Herr Buchbinder, mehr als 50 Jahre haben Sie die Bühnen der Welt, die Konzertbühnen der Welt bereist und bespielt. Kaum jemand als Pianist hat mehr Erfahrung als Sie. Kann Sie noch irgendetwas erschrecken? Können Sie sich vorstellen, um Gottes Willen, wenn mir sowas mal passieren würde?
Sie werden es nicht glauben, aber je älter ich werde, desto nervöser werde ich. Also ich war als junger Pianist bei weitem nicht so nervös wie heute. Vor jedem Konzert, weil man sich ganz einfach die Latte immer höher setzt, selbst für sich selber. Und die eigenen Erwartungen zu erfüllen, ist sehr, sehr schwer.
Es geht nicht darum, dass Sie Angst haben, dass Sie stecken bleiben oder sowas.
An sowas denkt man nicht.
Sondern, dass Sie die Qualität, die Sie von sich fordern, nicht erreichen können.
Das ist es. Einzig und allein.
Mit 5 Jahren haben Sie angefangen, Musik zu studieren, Klavier zu studieren.
An der Hochschule.
An der Hochschule in Wien. Ja. Mit 10 Jahren Ihr erstes Konzert mit Orchester. Genau. War das im Musikverein?
Konzerthaus und Musikverein, ja.
In beiden berühmten Häusern, den Häusern überhaupt Wiens. Gibt es eine Wiener Art, beispielsweise Beethoven zu spielen?
Nein.
Das gibt es nicht.
Ich verwehre mich dagegen. Mein Lehrer war Bruno Seidelhofer. Und seine berühmten Schüler sind unter anderem Nelson Freire, Martha Argerich, Friedrich Gulda und meine Wenigkeit. Und eines kann man wirklich behaupten, wir sind uns absolut nicht eben oder gleich. Wir sind so verschiedene Charaktere, so verschiedene Pianisten. Das war auch die Größe dieses Lehrers, dass er jedem seine eigene Individualität ließ. Also es ist nicht die Seidelhofer-Schule, so dieses blöde Wort gibt es überhaupt nicht. Oder die Wiener Tradition, was ist die Wiener Tradition? Jeder Mensch spielt so, wie er selbst empfindet, von der Leber weg. Und ich glaube, dieser Unterschied macht es ja aus. Keine Frage, dass die Basis in Wien sehr wichtig ist. Dass man mit der Kunst, mit der Musik aufwächst. Und der Stellenwert der Musik in Wien ist nach wie vor ungebrochen. Also es kann irgendeine Weltkrise sein oder irgendwelche Kriege und ein kleiner Skandal in der Wiener Staatsoper. Und genau das steht auf der Titelseite der Zeitung. Und ich glaube, es gibt zum Beispiel kaum ein Land, wo nach den Nachrichten, zum Beispiel zum Mittag, bei den Mittagsnachrichten im Fernsehen, die letzte Nachricht immer eine Kulturnachricht ist. Egal ob Musik, Malerei oder Theater. Aber die Kultur spielt nach wie vor eine große Rolle.
Aber die Wiener Zeitung interessieren sich natürlich auch für den Schmäh der Wiener Musik und der Künstler in Wien.
Natürlich. Na gut, jeder Wiener wird als Operndirektor geboren, glauben die Wiener natürlich. Jeder weiß es besser wie der andere. Und das Gefährliche ist natürlich bei Journalisten, dass man nicht mehr Musikkritik, sondern Musikpolitik macht. Und das ist eine große Leidenschaft für uns in Wien.
Sie sind Ehrenmitglied der Wiener Philharmoniker. Ist es für einen Künstler so etwas, als wären Sie in den Grafenstand erhoben worden?
Nein, es ist vor allen Dingen ein wunderschönes Gefühl und fühle mich auch besonders geehrt, dass es in meiner Stadt passiert. In einer fremden Stadt. Ich bin auch Ehrenmitglied vom Israel Philharmonic geworden. Aber dass man in der Stadt, von der man lebt, in der man zu Hause ist, diese Anerkennung erfahren darf, das hat mich schon sehr gerührt.
Ich habe Sie eben bei einer Probe hier in Köln beobachtet. Wir sprechen im Dezember 2017, also vor dem Heidelberger Frühling. Ich hatte das Gefühl, manchmal hätten Sie Lust gehabt, selber das Dirigat zu übernehmen. Sie haben sich so ins Orchester gewendet, Ihr linker Arm erhob sich so etwas in Richtung Orchester. Sie dirigieren ja auch vom Flügel aus.
Sehr oft, ja.
Wird da die Aufmerksamkeit jetzt nicht auf zwei relativ verschiedene Aufgaben gelenkt? Einmal sich auf die Musik zu konzentrieren und das Spiel zu konzentrieren, auf der anderen Seite den ganzen Laden zusammenzuhalten?
Nein, es ist eine Art von vergrößerter Kammermusik. Und man dirigiert ja nicht, auch selbst wenn ich ohne Dirigent ein Klavierkonzert spiele. Man erarbeitet das Werk bei den Proben und dann gibt man beim Konzert nur mehr Impulse. Und diese Blickkontakte sind sehr wichtig, besonders wenn die Entfernung zum Beispiel zu den Holzbläsern ziemlich groß ist, ist man angewiesen auf Lippen- und Augenkontakt. Das hilft dann sehr.
Beim Heidelberger Frühling waren Sie zuletzt 2012, damals mit dem City of Birmingham Sinfonieorchester. Sie kommen mit diesem Orchester wieder, mit einem völlig anderen Leiter, nämlich mit einer Dirigentin, mit Mirga Graschinice-Tilla. Haben Sie mit ihr schon mal zusammengearbeitet?
Nein, ich habe mit ihr noch nie zusammengearbeitet, aber wir freuen uns beide schon auf das erste Mal.
Sie werden Schumann spielen, Schumann A-Moll, Klavierkonzert. Soweit ich das Ihrem Schallplattenövre entnehmen konnte, ist Schumann nicht ganz so oft wie Beethoven bei Ihnen.
Na gut, ich habe
eine. Er hat auch nicht so viel geschrieben.
Nein, ich habe auch nicht so viel geschrieben. Erstaunlich viel, aber nicht keine 5 Klavierkonzerte zum Beispiel. Nicht? Aber ich habe Schumann-CDs und Platten gemacht. Einige. Es liegt in Lauer, das Schumann-Konzert, einmal auf CD zu erscheinen.
Das ist ein schöner Ausdruck. Schumann auf Lauer liegen. Sie haben das mal das romantischste Klavierkonzert überhaupt genannt.
Ja, es ist ein extrem romantisches Klavierkonzert, keine Frage. Wobei ich eines sagen muss, der größte Romantiker ist für mich sowieso Ludwig van Beethoven. Allein das Wort Wiener Klassik ist eines der dümmsten Erfindungen überhaupt. Wurde erst 100 Jahre nach dem Tode dieser drei armen Würsteln, Haydn, Mozart, Beethoven, erfunden. Wir haben noch nicht herausgefunden, wer diese Blödheit erfunden hat, Wiener Klassik.
Wahrscheinlich ein Journalist.
Ich weiß es nicht, aber ich meine, Beethoven war der einzige Komponist in der Musikgeschichte, der nach einem Espressivo a Tempo schreibt. Man schreibt a Tempo nach einem Ritardando oder nach einem Accelerando. Aber kein anderer Komponist schreibt nach einem Espressivo a Tempo. Das heißt, das Espressivo war bei Beethoven nicht im Tempo. Und er überließ es den Interpreten der Freiheit und der Emotion und der Spontanität zu gestalten. Aber dann ab wieder a Tempo. Das ist schon sensationell.
Also Schumann A-Moll-Konzert in Heidelberg. Schumann hat in Heidelberg als noch ziemlich junger Mann sein letztes öffentliches Konzert, sein einziges öffentliches Konzert überhaupt gegeben. Er hatte dieses berühmte Fingerproblem, wo sich die Gelehrten drüber lang gestritten haben, was nun eigentlich der Grund war, dass er diese Finger nicht benutzen konnte.
Ja, weil er sich selbst trainiert hat.
Ja, das ist umstritten. Es könnte auch was im Hirn gewesen sein.
Ja.
Sie haben auch mal ein Konzert mit 9 Fingern gespielt, also doch Schumann sehr ähnlich. Was war da los?
Nein, ich hatte mir den Mittelfinger verletzt. Und konnte mit dem Mittelfinger in der linken Hand nicht spielen und musste eine Tournee mit dem Rotterdam Philharmonik, war das, mit dem ersten Beethoven-Klavierkonzert mit 9 Fingern absolvieren. Ja.
Also als Geiger kann man vielleicht eine geknallte Saite mal überbrücken beim Spiel, aber einen Finger weniger.
Ja gut, das hängt davon ab, in welcher Hand beim Geiger. In der rechten Hand ist es nicht so tragisch.
Nee, also Beethoven ist ihr Hausgott, das kann man ohne weiteres sagen.
Nicht nur als Komponist, als Mensch hat er mich immer wieder fasziniert. Und das heißt nicht, dass ich nicht genauso gerne Bach oder Gershwin spiele.
Ihr Repertoire ist ja sehr breit. Ja. Irgendwann war auch mein Jazz dabei.
Als Student hatten wir einen Jazzkeller in Wien, neben Schuberts Geburtshaus. Ich sage immer, wir hatten noch Fließwasser, weil das Wasser ran von den Wänden herunter. Und dafür sind natürlich nächtelang immer in diesem Keller gesessen. Wir haben aus einem Gasthaus, was sagt denn wieder, aus einem Wirtshaus aus dem zweiten Bezirk, umsonst ein Pianino bekommen. Den Kontrabass haben wir selbst gebastelt, wir hatten ein Vibraphon. Und da haben wir immer Jam Sessions gemacht und musiziert.
Was wäre denn, wenn Sie Beethoven mal beim Heurigen träfen? Würden Sie auf ihn zugehen?
Natürlich. Mein Traum, man hat mich einmal gefragt, ob ich einen Traum habe, sage ich ja. Mein Traum wäre, 24 Stunden im Zimmer von Beethoven zu sitzen, in der Ecke, unerkannt und unsichtbar. Und nur 24 Stunden Beethoven zuzuhören, zu beobachten. Das wäre mein Traum.
Vielleicht würden Sie ihn ja zum Essen einladen.
Ich esse sehr gut. Und kochen tut meine Frau. Man sagt in Wien, dass ich beinahe so gut Klavier spiele, wie meine Frau kocht. Aber nur beinahe. Aber Beethoven war auch ein sehr guter Esser und auch ein Vielesser.
Und wie wichtig ist Feiern für Sie?
Ich feiere jeden Tag. Also ich habe da keine Probleme. Ich feiere auch meine Geburtstage ein ganzes Jahr hindurch. Also nicht nur einen Tag. Man soll jede Chance nutzen, um zu feiern.
Sie sind ja auch so etwas wie ein Archivar von Musik, von Komposition, in dem Sie sammeln, in dem Sie Autografen sammeln, Erstdrucke und so weiter. Wie behalten Sie da die Übersicht? Ich glaube, Sie haben unendlich viel Material zusammengetragen.
Ich bin relativ gut organisiert und ich habe eine Maxime. Ich versäume nicht eine Sekunde mit Suchen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe 6000 Bücher zum Beispiel. Und brauche nur ein Stichwort geben und ich finde das Buch mit einem Griff. Und genauso ist es mit den CDs, mit DVDs und natürlich auch mit Noten.
Man vertut unendlich viel Lebenszeit durchsuchen, das ist wirklich wahr.
Das gibt es bei mir nicht, Gott sei Dank nicht.
Dann zum Schluss noch, Sie malen, das ist ein Hobby von Ihnen, ein Ausgleich?
Das war ein Hobby, ich bin mit sehr vielen Malern befreundet. Bildende Kunst, Malerei hat mich immer fasziniert. Es war ein idealer Ausgleich zu meinem Beruf, weil ich bin relativ unruhig und immer unterwegs. Und beim Malen ist man halt gezwungen, ruhig sitzen zu bleiben. Und das ist mir dann so schwer gefallen, dass ich aufgehört habe. Außerdem war ich nicht gut genug.